einen wunderbaren dritten Advent hier vor Ort und auch am Livestream. Herzlich willkommen in Marzahn. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern und denken daran, dass Jesus geboren worden ist und dass er zurückkommen wird. Das ist Advent. Und es gibt so einen Bibelvers, den viele von euch kennen, also zumindest wenn du schon ein bisschen länger als Christ unterwegs bist. Und da heißt es, ein Kind ist uns, sehr gut, ein Kind ist uns, die heutige Predigt heißt, legal oder egal. Ein Kind ist uns geboren, das lesen wir in der Schrift in der Adventszeit und heute möchte ich mit euch reden, ein Kind ist uns legal oder egal. Egal. Die Predigt heute ist zutiefst adventmäßig, werdet ihr sehen. Wir sind voll in der Weihnachtsgeschichte, Halleluja. Sie hat auch was sehr Zeitgemäßes in der Zeit, in der wir leben. Und das ist die Herausforderung. Wir sind in dieser Welt, in unserer Gesellschaft mit Dingen, die total gut sind, mit Dingen, die Gott entsprechen, mit Dingen, die Gott nicht entsprechen, auch im Advent. Und dann geht's um dich. Und wenn du heute hier bist, darfst du wissen, ich verspreche dir, diese Predigt wird dich inspirieren, die wird dich trösten, die wird dich stärken, die wird dich vielleicht aufwecken und entflammen. Auf jeden Fall wird sie dich segnen. Wer es glaubt, sagt Amen. Also gehen wir direkt in die Weihnachtsgeschichte hinein. Lukas 1, wir lesen noch nicht, ich gebe euch kurz den Kontext. Wir haben vor 2 Wochen schon davon gehört, Jesus wird ja geboren. Und bevor er geboren wird, wird er angekündigt. Aber bevor er angekündigt wird, ist in seiner Großfamilie auch ein besonderes Ereignis. Er hat Verwandte, eine Frau mit namens Elisabeth. Ihr Mann heißt Zacharias. Und die beiden sind schon sehr alt und können im Natürlichen keine Kinder mehr bekommen. Aber sie hätten so gerne Kinder gehabt, gibt es heute auch. Also sie wünschen sich als Ehepaar Nachwuchs, aber es kommt einfach keiner. Und im Natürlichen haben sie es auch schon längst abgeschrieben, da wird nichts mehr kommen. Und eines Tages taucht einfach ein Engel auf spricht mit diesem Zacharias, der ein Priester war, also wie ein Pastor, der hat im Haus Gottes gedient. Und das lesen wir hier einfach im Kontext. Lukas 1, Abvers 7 bis 17. Ihr seht es hinter mir, ihr seht es auf dem Skript, in der App oder auch auf dem YouTube-Link. Wenn ihr unter die quasi bei YouTube draufklickt, da habt ihr den Link zu unserem Skript, da könnt ihr auch einfach mitlesen. Wir lesen dort. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er, also Zacharias, in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Die waren einfach eingeteilt und wurde gelost, wer ist dran und sein Job war zu räuchern. Die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Und es erschien ihm ein Engel des Herrn und er stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst deinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Stark. Also erstmal total stark. Mitten im Alltag, habe ich schon vor 2 Wochen angekündigt, taucht Gott auf. Erwarte das bei dir auch. Amen. Hier taucht einfach ein Engel auf und sagt, ey, dein Flehen ist erhört. Gott hat dich gehört. Du wirst ein Kind bekommen. Du sollst dein Kind einen konkreten Namen geben, Johannes. Und das ist, was Gott mit ihm tun wird. Das ist, was Gott vorbereitet hat. Findet es irgendjemand außergewöhnlich, wenn so ein Engel auftaucht mitten im Alltag, auch in Marzahn? Ich finde, kurzer Einschub, Zacharias, seine Frage ganz interessant. Das ist nicht mein Punkt, aber er sagt einfach hinter mir, wie soll ich erkennen, dass dieses Wort wahr ist? Und ich denke mir so, hallo, also... Und Gabriel so, ich bin Gabriel, der von Gott ausgegangen ist, um dir eine Botschaft zu bringen. Also wenn Gott schon auftaucht, ja, wenn Gott zu dir redet, dann solltest du es auch ernst nehmen und sagen, okay, wenn Gott es sagt, wenn er so gesprochen hat, wenn es dich so berührt hat, wenn so etwas Außergewöhnliches passiert, dann nimm es ernst, was Gott sagt. Amen. Also an dieser Stelle sehen wir schon total viel. Da steckt ganz viel Wahrheit und Offenbarung drin. Ich möchte nur 3 Punkte nennen, ihr seht es hinter mir. Erstens, Leben kommt von Gott. Diese Frau, dieser Mann, die haben über Jahre und Jahrzehnte keine Kinder bekommen können. Und sie ringen vor Gott und sie stehen vor Gott. Und ich ermutige auch euch Väter, vor Gott zu stehen, wenn ihr Kinder haben wollt. Und nicht nur deine Frau sich das wünschen zu lassen, sagen, ja, es ist so ihrs, aber ich könnte auch ohne, wenn es ihr Herz berührt. Übernimm auch als Mann Verantwortung und steh vor Gott, so wie Zacharias, weil der Engel sagt, dein Flehen ist erhört worden. Gott hört es und Gott wendet einfach die Geschichte und das tut Gott heute immer noch. Amen. Wir haben so viele, ich kenne so viele Personen, die im Natürlichen keine Kinder bekommen konnten, wo Gott ein Wunder gewirkt hat und Gott wirkt immer noch Wunder. Amen. Dein Flehen ist erhört. Und Gott sagt einfach, ich habe den Schalter umgelegt, was auch immer, ob ich körperliche Heilung gebracht habe, völlig egal, ob es an ihr liegt, an ihm liegt, woran es liegt, ich habe etwas verändert und deine Frau wird ein Kind bekommen, Leben kommt von Gott. Zweitens. Gott hat konkrete Gedanken über jedes Leben. Das ist hier eine Story von einem Helden aus der Bibel, Johannes der Täufer. Johannes, der getauft hat, Johannes, der den Weg für Jesus vorbereitet hat. Aber Gott hat nicht nur Pläne für Heroes aus der Bibel, Gott hat Pläne für dein und mein Leben. Amen. Er sagt, dieser Junge, ich habe Gedanken über ihn, der soll Johannes heißen. Gott ist gnädig, dass Gott weiß etwas, er weiß, wer dieser Junge ist und er denkt an ihn. Es berührt mich total, dass die Auslegung der Sprachenrede unabhängig voneinander war. Gott hat dich schon im Leib deiner Mutter gesehen und er hatte Gedanken über dich. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Gott weiß, wer dieser Junge ist. Gott weiß, was er mit diesem Jungen machen möchte. Er hat einen Namen, er hat Pläne, er hat Gedanken. Drittens, er weiß, was er durch diesen Mann tun möchte. Gott schreibt Geschichte, aber nicht unabhängig von dir und von mir. Ihr wisst es, schaut euch mal an, gegenseitig, auch ihr in Marzahn. Sag mal der anderen Person, Gott schreibt durch dich Geschichte. Gott braucht dich. Nicht weggucken, Gott braucht dich. Die Dinge, die Gott tut, die tut er durch Menschen. Er braucht Menschen. Und wie gesagt, Gott tut auch Dinge durch Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Das sehen wir in der Bibel. Gott salbt Könige, Gott salbt Präsidenten, die ihn vielleicht gar nicht kennen. Und er nutzt sie, um Dinge zu tun, die er tun möchte. Das ist schon immer so gewesen. Gott schreibt Geschichte und Gott gebraucht dafür Menschen. Und am besten ist es, wenn es Menschen sind, die ihn kennen, die ihn lieben, die seine Stimme hören und die auf seine Stimme achten. Amen. Also erstens, jedes Leben kommt von Gott. Das ist kein Zufall. Zweitens, Gott hat konkrete Gedanken, Gott weiß, wer eine Person ist und Gott möchte Dinge durch Menschen bewegen. Und so sagt er über Johannes, das ist, was ich vorhabe, das möchte ich mit ihm tun. An dieser Stelle, als wir das lesen, nächste Folie, ist Elisabeth noch nicht mal schwanger. Die weiß noch gar nichts davon. Das ist nicht, weil da ein Kind im 5., 6., 7., 8. Monat kurz vor der Geburt in dem Bauch ist, sondern Gott sagt, ihr beiden, ihr werdet ein Kind haben und ich weiß, wer dieses Kind ist. Ich habe Pläne für dieses Kind und dieses Kind soll ein Segen für diese Welt sein. Amen. Das ist übrigens der Ursprungsplan für jedes Leben, das geboren wird, dass es zum Segen für diese Welt wird. Das passiert nicht immer. Manche Menschen, auch ohne Gott und in großer Finsternis, werden eher zum Fluch oder zum Unheil für diese Erde. Aber von Gott her ist jedes Leben erdacht, gewollt, geplant und Gott hat gute Gedanken und möchte durch jedes Menschenleben etwas Gutes tun. Amen. Lukas 1, Vers 24, nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger. Also ihr wisst, was das bedeutet, nachdem Zacharias nach Hause gegangen ist. Falls nicht, haben wir diesen Beziehungsfähigkurs mit den heißen Eisen. Also das passiert dann nicht einfach so, sondern man muss dann schon auch mit Gott vorwärts gehen. Auf jeden Fall ist sie dann schwanger geworden. Und jetzt zieht sich die gute Frau 5 Monate zurück. Mir ist es enorm wichtig, dass wir kurz gemeinsam uns die Zeiten anschauen, die hier erwähnt werden, weil die Bibel nutzt sowas nie aus Zufall. Wenn sie uns Details gibt, dann sind die Details relevant. Amen. Wir lesen hier, man könnte auch sagen, sie zog sich zurück, aber wir sollen verstehen, es waren 5 Monate. 5 Monate zieht sich Elisabeth zurück. Und im 6. Monat passiert Folgendes. Lukas 1, Vers 26. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel, der gerade noch bei Zacharias im Tempel war, von Gott in eine andere Stadt geschickt, nämlich nach Galiläa im Norden Israels. Mit Namen Nazareth. Und er wurde dort zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef hatte, aus dem Haus, Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also, fünf Monate hat Elisabeth sich zurückgezogen. Im sechsten Monat, der Heilige Geist möchte, dass wir es verstehen, sechs Monate, nachdem Elisabeth quasi diese Prophetie bekommen hat, Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen, der wird Johannes heißen, wird Gabriel jetzt ein halbes Jahr später zu Maria gesandt. Und Gabriel redet mit Maria folgende Worte. Lukas 1, Vers 36. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Okay, ich gebe euch kurz den Kontext. Der Engel Gabriel kommt zu Maria und sagt auch dieser jungen Frau, Maria, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn auf die Welt bringen und diesen Sohn sollst du den Namen Jesus geben. Das ist, denke ich, den meisten bekannt. Dann sagt sie, dieser Sohn wird Sohn Gottes genannt werden, er wird ein König sein und so weiter und so fort. Also Gabriel prophezeit, wer Jesus eigentlich ist. Und Maria sagt dann, also ehrlich gesagt bin ich gerade verlobt. Und wie es eben biblisch ist, wenn man verlobt ist, wohnt man noch nicht zusammen, man schläft auch noch nicht zusammen, sondern man wartet eben, bis man verheiratet ist. Schon wieder so ein Thema für beziehungsfähig heiße Eisen. Ist es wirklich so? Ist es heute noch so? Ist es 2024 noch so? Macht es überhaupt Sinn? Oh, das macht total Sinn, glaub mir. Amen. Wenn du darüber streiten und ringen möchtest, komm doch, wir reden ja darüber, dass wir auch ringen können über diese biblischen Wahrheiten. Auch in Marzahn. Amen. Also sie sagt, wie soll das klappen? Ich bin verlobt und wir leben so, wie es Gott entspricht. Wir haben was Kostbares, Herrliches und Heiliges, nämlich Sex, für unsere Ehe aufbewahrt. Also kann ich gar nicht schwanger werden. Und der Engel sagt, ja, in deinem Fall wird es anders sein. Dein Sohn, der wird von Gott kommen. Der Geist Gottes wird über dich kommen. Das ist sehr außergewöhnlich und ist auch nur einmal passiert und wird auch nicht wieder passieren. Also ist keine Ausrede, die du dir vorbereiten kannst oder so. Und dieser Geist Gottes, der wird Jesus in dir verändern. Der wird den Sohn Gottes in dir zur Welt bringen. Und jetzt sagt sie, so, übrigens bist nicht nur du schwanger, deine Verwandte, die du kennst, die ganz alt ist. Und weißt du, in der Familie, man weiß, Elisabeth ist alt, Elisabeth wollte immer Kinder haben, Elisabeth hat keine Kinder bekommen. Und das ist eine totale Ermutigung. Ich sage, Maria, du kannst dir das wahrscheinlich nicht vorstellen, aber deine Verwandte, die eigentlich kein Kind mehr bekommen kann, die ist auch schwanger. Das ist eine totale Ermutigung. Das ist wie wenn du finanziell herausgefordert bist und Gott sagt dir, hey, ich habe ein Wunder für dich, du wirst ein Haus haben. Und denkst du, oh, ist ein bisschen schwer zu glauben, aber dann gibt es deine Freundin so und so, die ist noch viel pleiter als du. Und Gott sagt, ja, der habe ich auch ein Haus geschenkt. Und er sagt, geh mal zu Elisabeth und guck dir ihr Haus an, damit du glauben kannst, dass du auch ein Haus bekommen wirst. Amen. Das ist total liebevoll. Er sagt, ich werde in deinem Leben ein Wunder tun. Geh zu Elisabeth. In ihrem Leben habe ich schon Wunder getan. Du kannst es dir dort anschauen. Es wird deinen Glauben stärken. Amen. Und dann sagt er noch was. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und ja, damit meine ich, wenn Gott ein prophetisches Wort für euch hat. Prophetische Worte haben Power. Amen. Das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, hat Kraft. Aber in diesem Kontext ist es auch. Gott hat Pläne. Und alles, was Gott tut, spricht er. So hat er die Welt erschaffen. Es werde Licht und es wurde Licht. Es ward Licht. Und dann schaut sich Gott an und dann war es sehr gut. Wenn Gott etwas sagt, passiert es und dann ist es, sag mal, sehr gut. Auch ihr, auch am Livestream, sehr gut. Das heißt, wenn Gott Pläne hat, auch wenn Gott Menschen sieht, dann spricht Gott. Und dann passiert es. Er sagt es im Beispiel zu Elisabeth. Gott wollte, dass sie schwanger wird. Er hat den Plan, was er durch diesen Jungen machen möchte, Johannes. Er hat es gesprochen und die Worte Gottes haben Kraft. Tatsächlich hat es die Geschichte gewendet und dieses Kind ist im Leib von Elisabeth. Natürlich nicht ohne Zutun von Zacharias, aber geboren und also empfangen worden und dann im Leib von ihr herangereift. Also kein Wort, das von Gott kommt, ist kraftlos. Es drückt sich so aus, wenn Gott etwas hat, dann drückt es sich so aus, dass er das in einem Leben, also Gott, wenn Gott Dinge tun möchte, tut er es durch Menschenleben, die empfangen werden von Personen, die dann heranreifen im Leib der Mutter. Alles, was Gott tut, tut er durch Menschen. Und damit es diese Menschen gibt, müssen sie auf die Welt kommen, sie müssen heranreifen, sie müssen wachsen und dann irgendwann geboren werden, weil Gott Dinge durch Menschen tut. Amen. Im Alten Testament lesen wir, dass das Volk Israel unter der Sklaverei Ägyptens ächzt. Und dann schreien sie zu Gott. Sie sagen, Gott, du musst uns befreien. Und dann kommt Gott nicht mit einem starken Arm und befreit sie einfach, sondern Mose wird empfangen und geboren und kommt auf die Welt. Wenn Gott etwas tut, dann denkt er an dich und an mich und Menschen, die es noch gar nicht gibt, weil Gott durch Menschen handelt. Amen. Also, Maria macht sich auf dem Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Lukas 1, Vers 39, wir lesen es. Maria machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Merkt ihr, dass wir mitten in der Adventpredigt sind? Hat alles mit der Geburt von Jesus zu tun. Halleluja. Sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. In welchem Monat ist sie schwanger? Sechster Monat, also sechster Monat und das Kind jauchzt, es hüpft in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde in diesem Augenblick mit Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet, das, was sie jetzt sagt, sagt nicht Elisabeth, sondern jetzt prophezeit sie. Das ist, wie die Bibel das ausdrückt. Also, Maria kommt rein, sagt Moin oder was auch immer man dort gesagt hat. Das Kind in Elisabeths Leib hüpft. Der Geist Gottes erfüllt sie und sie beginnt zu prophezeien. 42. Sie rief mit lauter Stimme und sprach. Auch interessant. Wenn es manchmal prophetisch wird, wird es manchmal auch ein bisschen laut. Also es gibt Ordnung, es gibt Abläufe, aber sie wird erfüllt mit Heiligen Geist und sie flüstert nicht, sondern sie ruft mit lauter Stimme, obwohl die wahrscheinlich einfach nur an der Tür steht. Einfach, weil es manchmal etwas euphorisch ist, wenn der Heilige Geist kommt. Total in Ordnung. Also, sie rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und dann sagt sie zu Maria, glücklich, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr, also zu dir, Maria, geredet worden ist. Okay, wow, da steckt wieder total viel drin. Geht schnell mit mir durch, Stück für Stück. Erstens, wenn Gott dir etwas sagt, musst du es glauben, damit es passiert. Amen. Glaube die Dinge, die Gott zu dir sagt. Zweitens, da ist schon das Geheimnis drin. Sie sagt, in deinem Bauch ist etwas, du bist die Mutter meines Herrn. Das versteht man gar nicht. Man versteht das nur, wenn man versteht, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Du bist die Mutter meines Herrn. Der Herr ist Gott. Und sie versteht hier schon etwas, was sie gar nicht verstehen kann. Durch den Geist der Weissagung, du trägst etwas in deinem Bauch, Maria. Du bist die Mutter meines Königs, meines Herrn. Jesus, der Sohn Gottes, Herr der Herren und König der Könige. Amen. Was mich total berührt ist, also Elisabeth ist jetzt seit 6 Monaten schwanger. Gabriel kommt jetzt zu Maria und sagt, auch du wirst ein Kind bekommen, der Geist Gottes wird über dich kommen. Ersten Verse, sie machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile. Wir wissen nicht genau, wie viele Tage, aber es ist nicht 1 Monat später, auch nicht 2 Monate später, sehen wir. Es ist ein paar Tage später, lass es 1 Woche sein, lass es 10 Tage sein. Es ist unmittelbar, nachdem Gabriel bei ihr war, okay? Ihr Biologen, ihr Wissenschaftler, ihr Doktoren, ihr wisst nach der Empfängnis, wie schnell sich Zellen vermehren. Der Geist Gottes sagt, die Frucht deines Leibes. Er sagt, in dir ist etwas. Das ist, hat Leben, das hat Purpose, das ist spürbar, das ist kein Haufen von Zellen. Das ist weit mehr als einfach nur biologisch, das sind ein paar Zellen, die vermehren sich, aber eigentlich ist es noch nichts. Nein, der Geist Gottes sagt, in deinem Leib, mit wenigen Tagen, nach 5 Tagen, nach 7 Tagen, nach 10 Tagen, ist noch nicht mal, ob das Herz zu diesem Zeitpunkt gerade schon schlägt, wissen wir, es ist die Frucht deines Leibes. Das ist, was dort passiert. Und dann prophezeit sie, was passieren wird. Maria, Lukas 1, 36, blieb ungefähr 3 Monate bei ihr. Also wir wissen, 6 Monate plus 3 Monate macht... Wann kommt ein Baby? Also 9 Monate. Wir wissen, ja, also 40 Wochen, je nachdem, kann man diskutieren. Die Hebamme. Nach 9 Monaten, 40 Wochen, weiß ich doch als Papa. Aber wir wissen, es ist direkt danach. Die war nicht 2 Monate später dort. Die ist nach den 6 Monaten ein paar Tage später da gewesen. Nochmal 3 Monate später. kehrt Maria zurück. Warum? Weil man merkt, oh, jetzt ist sie hochschwanger, jetzt kommt hier eine neue Season, die brauchen jetzt Platz für was Neues. Und wir lesen es in Vers 56, sie kehrte zu ihrem Haus zurück, 57, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Also, Schwangerschaft war vorbei. Das heißt, es war nach wenigen Tagen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, als dieser Zellhaufen, die Frucht deines Leibes genannt wird, in deinem Bauch, du bist die Mutter meines Herrn, nicht ein Zellhaufen, in deinem Bauch ist mein Herr. So real, dass mein Sohn in meinem Bauch mit 6 Monaten im Geist jauchzt, weil mein Herr in deinem Bauch ist, nach wenigen Tagen. Es ist kein Zellhaufen, es ist Leben und es ist von Gott erdachtes Leben und es ist kostbares Leben. Amen. Es geht hier, wenn wir über so etwas reden, nicht um einen anonymen Zellhaufen, sondern es geht hier, bitte versteht mich richtig, auch nicht um den Körper von Maria, sondern es geht hier um den Leib von Maria, in dem ein neues, eigenständiges Leben mit Bestimmung, mit Absicht, mit Wert, erdacht, gewollt und von Gott geschenkt worden ist. Es geht nicht um Maria, es geht um das Kind in Maria. Ein 6 Monate altes, ungeborenes Kind, sehen wir auch an dieser Stelle, kann schon Dinge im Geist ergreifen. Ist doch total stark. Johannes der Täufer mit 6 Monaten jauchzt im Geist, als er das hört. Heute weiß die Wissenschaft, dass Kinder im Mutterleib schon Dinge mitbekommen, Positives wie Negatives. Man weiß das. Und das weiß die Bibel schon seit 2000 Jahren. Halleluja. Im Mutterleib passieren Dinge und man kann Dinge erleben. Und ich möchte dir heute sagen, vielleicht ist deine Story, wie du groß geworden bist oder wie du in die Schwangerschaft gerutscht bist als Mutter, gar nicht so wunderbar gewesen. Vielleicht waren deine Eltern gar nicht so happy, als du geboren worden bist. Vielleicht war es gar nicht geplant. Aber kein Leben, was heute hier ist oder am Livestream oder in Marzahn, egal was Menschen dir gesagt haben, jedes Leben, was hier ist, ist gewollt. Amen. Jedes Einzelne ist erdacht mit Purpose. Gott wusste, wer du bist. Gott weiß, was er mit dir tun will. Gott weiß, was er mit dir vorhat. Gott kennt dich. Du bist kein Zufall. Du bist nicht einfach zufällig entstanden. Dann wärst du nicht entstanden. Gott schenkt Leben. Gott hat Absicht. Und wenn du Dinge erlebt hast, die böse waren, die finster waren, die traumatisch waren, im Mutterleib oder danach, ist der Geist Gottes hier, auch heute, um diese Dinge wegzunehmen, um dich zu diesem Original zu machen, um dir das zuzusprechen, was du wissen und spüren musst, was über dich stimmt, was Gott sieht, weil du bist kein Zufall. Amen. Okay, noch etwas Entscheidendes. Es ist ebenfalls erstaunlich, ihr seht es hinter mir, und ich möchte das ganz bewusst betonen, dass es genau die verletzlichen 12 Wochen um 3 Monate sind, die Maria, wo sie vielleicht total überfordert war von einer Schwangerschaft, von nicht wissen, was da kommt und wie es weitergeht und wie man überhaupt damit klarkommt, wenn man jetzt auch noch so schwanger wird, dass genau diese verletzlichen 3 Monate sind, wo es sich auch ganz oft entscheidet, ob ein Leben bleibt und geboren wird oder ob ein Leben verloren geht, aus verschiedensten Gründen, dass es genau diese 3 Monate sind, wo sie sich verbergen und geborgen wissen soll bei einer Frau, die sie trösten und stärken und ermutigen kann. Es sind genau diese 3 Monate, diese 12 Wochen, die so entscheidend sind, dass sie geborgen und getröstet ist, dass dieses Leben, was in ihr heranwächst, geboren werden kann, weil es Gott will. Und es sind genau diese 12 Wochen und es sind genau diese 3 Monate, wo wir in unserer westlichen Welt sagen, wir wollen unbedingt die Freiheit haben, dass diese Kinder weggemacht werden können. Es sind keine Zellhaufen. Es sind genau diese Wochen, wo Mütter, wo Personen, die herausgefordert sind, die vielleicht wirklich bedrängt sind, weil es gibt super herausfordernde Situationen, es gibt super prekäre Situationen, es gibt super Situationen, die zutiefst herausfordernd sind für werbende Mütter, 100%. Aber genau in diesen Wochen braucht es eigentlich guten Rat, Rat zum Leben, Unterstützung, echten Trost und nicht billige Antworten. Und zu sagen, ja, man kann es einfach wegmachen, ja, bitte. Um zu sagen, man kann es einfach wegmachen, das ist vielleicht der beste Tipp, ist eine riesige Lüge und Täuschung und Verführung und nicht wahr. Hinter mir, Paragraph 218, wir debattieren gerade darüber, ob Abtreibung in unserem Land erlaubt wird und ob das Gesetz reformiert und verändert werden soll. Und es ist in sich irgendwie eine Frechheit und ein großes Durcheinander. Und diabolisch ist Durcheinanderbringen, das ist der Name. Ein großes Durcheinander, das in Zeiten, wo es gar keine richtige Regierung gibt, man versucht, überparteilich einfach etwas durchzubringen, was so heilig, so entscheidend und so nicht nebensächlich ist. Das ist nicht neutral und es ist nicht gut. Wir halten fest, dass schon nach wenigen Tagen, also nach der Empfängnis, spricht die Bibel von Leben und von Plänen Gottes. Und das gilt nicht nur für Johannes den Täufer, das gilt nicht nur für Jesus, sondern es gilt für dich und für mich, für jeden Einzelnen hier vor Ort, in Marzahn und auch am Livestream. Ich möchte bewusst einen Moment nehmen, um etwas zur politischen Situation zu sagen, dass genau das jetzt so durchgebracht werden soll. Also dieser Paragraph, dass Abtreibung verboten ist, soll reformiert werden, so sagt man, soll einfach gestrichen werden. Und ich möchte auch deutlich sagen, wenn ich mir kurz 2, 3, 4, 5 Minuten nehme, dazu etwas zu sagen, dass ich absolut verstehe, bitte hört es richtig, es gibt hier etwas Pastorales. Mir ist klar, ich habe es schon gesagt, dass es sehr prekäre, herausfordernde Umstände, Ängste und Situationen gibt, die Frauen in eine große innerliche Not bringen, dass sie darüber nachdenken müssen, kann ich dieses Baby zur Welt bringen, bin ich dem gewachsen, wird es diesem Kind gut gehen, wird es diesem Kind in dieser Welt gut gehen. Ich verstehe, dass es diese herausfordernden, dynamischen, sehr bedrängenden Situationen gibt und ich bin gewiss, dass viele Frauen es sich überhaupt nicht einfach machen mit dieser Entscheidung. Davon gehe ich aus. Habt ihr gehört? Ich möchte auch sagen, dass ich keine Frau, ob du hier bist oder am Livestream oder es irgendwann hörst, verurteile oder richte, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ein Kind abzutreiben, ein Leben zu beenden. Ich bin nicht der Richter, ich bin nicht der, der dich verurteilt. Wie ich gerade gesagt habe, es gibt bestimmt Gründe, Herausforderungen, Nöte, warum das so passiert ist. Und ich denke, viele, habe ich schon gesagt, haben sich es bestimmt nicht leicht gemacht. Aber ich wünsche mir, dass, auch wenn wir jetzt kurz darüber reden, dass diese Frauen oder du, wenn du das erlebt oder getan hast, dass du echten, tiefen Frieden findest und auch wirklich Vergebung findest. Weil ich denke, das, was passiert ist, dennoch nicht neutral oder egal oder gleichgültig ist, sondern etwas, was dem Willen und Plänen Gottes einfach widerspricht. Und jeder von uns, wir alle, haben Situationen in unserem Leben, wo wir Gottes Willen versäumt haben. Und für uns alle, für mich, ich bin so froh, dass es Vergebung gibt für Dinge, die ich in meinem Leben versäumt habe und falsch gemacht habe. Aber das Wichtige ist, ich kann nur Vergebung empfangen, wenn ich erkenne, wo ich Schuld habe und auch sagen kann, das war falsch und dann kann Vergebung fließen. Amen. Das heißt, wenn dich das betrifft, klage ich dich nicht an, sondern ich möchte die Chance geben, Dinge vor Gott aufzuräumen, damit du Vergebung empfangen kannst. Amen. Zur Wahrheit gehört ebenso hinter mir, und es ist wichtig, dass dieser Schlachtruf, den wir auf unseren Straßen hören, dass es um meinen Körper geht, dass Frauen von ihrem Körper sprechen und von dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, so nachvollziehbar ich das finde, Frauenrechte, dass Frauen wählen dürfen, ist ja alles selbstverständlich. Und dass Frauen Würde haben und dass Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben und jeden Beruf der Welt wählen sollen, ist alles wunderbar, das ist alles gut, da ist nichts falsch dran. Aber in diesem Fall reden wir einfach nicht vom Körper der Frau, sondern wir reden von einem Körper im Körper der Frau. Das ist nicht der Körper der Frau, auch wenn ich verstehe, was damit angedeutet werden soll. Aber wir reden einfach doch von einem anderen Leben. Und zwar nicht erst ab 5, 6, 7 Monaten, sondern nach wenigen Tagen schon, sagt der Geist Gottes durch Elisabeth, die Frucht deines Leibes, hier kommt die Mutter meines Herrn. Das war kein Zellhaufen, das war Leben. Wenn eine Frau schwanger ist, trägt sie ein anderes Leben unter ihrem Herzen. Amen. Dieses Leben, weil es Leben ist, ist von Gott erdacht und gewollt und muss beschützt und bewahrt werden. Ich glaube, in diesen Wochen, ich habe in den letzten Wochen mir viel angeschaut an Statistiken und so weiter und so fort. Ein Großteil der Frauen, die sich entscheidet, das Leben ihrer Kinder zu beenden, und man muss es so sagen, tut es im größten Teil wirklich aufgrund von emotionalen, finanziellen, partnerschaftlichen Herausforderungen. Also es gibt echte Herausforderungen, die aber eigentlich mit einem offenen Ohr, mit einer echten Community, mit echten anderen Hilfen gangbar wären und wo man andere Möglichkeiten finden würde, die besser sind für das Kind, für das Leben, aber auch für die Mutter selbst, die sich entscheidet, das Leben ihres Kindes zu beenden. Also ich glaube, es braucht Hilfen, aber es braucht andere Hilfen, wie diese Hilfe zu sagen, ja, wir machen das Leben einfach weg, wir beenden das einfach. In diesen verletzlichen Momenten der ersten Wochen und Monaten braucht es echte Hilfe, ihr seht es hinter mir, um etwas Heiliges, nämlich das ungeborene Leben, zu schützen und heranwachsen zu lassen. Es braucht echte Hilfe. Es braucht echte Unterstützung. Und es kann sein, dass eine Mutter, nachdem sie darüber redet, wisst ihr, der Paragraph soll gestrichen werden, dass eine Frau nochmal kurz redet, aber gar nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern sofort dann das Kind wegmachen lassen kann. Das ist zutiefst finster. Es braucht Hilfen, es braucht mehr Anlaufstellen, es braucht mehr Orte, wo Frauen reden können, wo ihnen wirklich zugehört wird, wo wirklich auf ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Bedrängnis eingegangen wird, finanziell, emotional, was auch immer. Ich werde in den Tagen, und wir werden es rumschicken, Dinge posten, die Fakten. Es geht nicht, dass die meisten Kinder krank sind, warum jemand sich dafür entscheidet. Auch das wäre kein Argument, aber das sind nicht die großen Zahlen. Es sind auch nicht die großen Zahlen, wenn eine Frau vergewaltigt wurde. Das sind 0,03%. Ich meine, das ist sehr prekär und dann gilt es darüber zu debattieren, was macht man jetzt, das verstehe ich total, aber das sind nicht die Zahlen, von denen wir reden. Wir reden davon, dass man echten Beistand braucht, echte Hilfe, echte Nähe, echte Unterstützung. Und hey, wenn eine Frau merkt, ich komme trotzdem nicht zu dem Punkt, dass ich das Kind selber großziehen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann zu helfen, dass ein Kind geboren wird und abgegeben werden kann, dass andere Menschen dieses Kind lieben und großziehen können. Amen. Der Staat, ich mache noch 2, 3 Sätze, dann drehe ich die Kurve zu dir zurück. Der Staat von Gott her hat das Schwert, so sagt es Paulus, um Unrecht zu bestrafen. Die Gemeinde hat ein Mandat und der Staat hat ein Mandat. Der Staat hat von Gott gegeben her eine ganz konkrete Aufgabe. Mehrere, aber eine konkrete. Wir lesen es in Römer 13. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes, so sagt es Paulus, zum Nutzen jedes Einzelnen. Und wer Unrecht tut, muss sie fürchten, die Staatsgewalt. Denn Gott hat ihr nicht, der Staatsgewalt, ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Hört kurz zu. Der Staat ist da, um Unrecht zu sühnen. Wenn ich dich beklaue, was illegal ist, dein Auto klaue, hat der Staat die Aufgabe, dieses Unrecht zu sühnen und er darf mich bestrafen. Das ist die Aufgabe des Staates. Versteht ihr das? So soll es sein. Der Staat soll das Gute vom Bösen unterscheiden können, Gesetze erlassen, um Gutes zu belohnen und um Böses und Schlechtes zu bestrafen. Die Staatsgewalt handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Das ist die Aufgabe des Staates. Ungeschütztes Leben, ungeborenes Leben nicht zu schützen, ist falsch. Der Staat hat die Aufgabe, ungeborenes Leben zu schützen. Wir als Christen, wir ehren den Staat, wir respektieren den Staat, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir ordnen uns dem Staat und staatlicher Gewalt unter, das ist unsere Aufgabe. Aber die Gemeinde hat auch eine Aufgabe, die unterscheidet sich von der Aufgabe des Staates. Das ist 1. Timotheus 3. Paulus schreibt, mein Besuch zögert sich noch hin. Ich möchte, dass ihr wisst, wie man sich im Hause Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Und jetzt sagt er etwas. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Die Kirche muss in den Staat hineinrufen, wenn der Staat Gutes und Böses verwechselt. Wenn der Staat sagt, das ist gut und das ist böse, muss die Kirche, muss der Leib Christi vom Wort Gottes her ihren Spiegel vorhalten und sagen, das ist falsch, das ist böse, das ist ungerecht, das hat nicht mit der Wahrheit zu tun. Unser eigenes Grundgesetz sagt, nächste Folie, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das gilt auch für ungeborenes Leben. Das gilt übrigens auch für altes und krankes Leben. Es ist ein Affront, dass der Mensch selber entscheidet, welches Leben lebt, wann ein Leben beendet wird und wie man damit umgeht. Ungeborenes Leben ist Leben. Wir leben in einer Demokratie. Wir brauchen Mehrheitsmeinungen. Amen. Deswegen brauchen wir Erweckung. Wir brauchen Erweckung. Wir leben in einer Demokratie. Das ist gut, dass wir in einer Demokratie sind. Deswegen brauchen wir viele Menschen, die umdenken, die neu denken, die anders denken, weil sie Gott kennenlernen und merken, weil viele wissen das gar nicht. Ich wusste das auch nicht, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Ich sage einfach, es sind Zellen, ey, dann, das hat mich nicht beschäftigt. Ich weiß, weil ich Gott kenne heute. Nein, das ist Leben, das ist erdacht, das ist kein Zufall. In England hat ein Mann, Wilberforce, als die Erweckung kam, gemerkt, Sklaverei ist keine Option, wenn du die Bibel liest. Und er ist durch die Instanzen durchgegangen, um Sklaverei abzuschaffen. Es kommt der Tag, auch in unserem Land, wo der Gedanke, ungeborenes Leben zu stoppen, absurd sein wird. So wie es absurd war, Sklaven zu halten. Es ist falsch, es geht gegen die Würde des Menschen. Und es wird sichtbar werden. Es wird sichtbar werden. Und es hat mit Erweckung zu tun. Also wer ist für Erweckung? Auch in Marzahn die Frage. Wir brauchen Erweckung. Aber bis wir Erweckung haben, können wir auch wie Gideons Armee einfach viel Lärm machen. Gideons Armee war in einer großen Minderheit, nur 300 Mann gegenüber Tausenden. Aber sie haben mit Töpfen, lest ihr die Geschichte durch, Richter 6, viel Lärm gemacht und deswegen etwas bewegt. Und wir mit ein paar anderen Gemeinden, wir wollen in diesen Tagen viel Lärm machen. Ihr werdet in diesen Tagen eine Mail bekommen mit der Adresse eurer Bundestagsabgeordneten, mit einem Text, mit einer Petition. Und wir wollen richtig, dass wir unseren Bundestagsabgeordneten schreiben und Verantwortung übernehmen für das, was richtig und heilig und gerecht ist. Wir haben gehört, ja, wir haben... Wir haben gehört, dass ein Bundestagsabgeordneter gesagt hat, wenn ein Bundestagsabgeordneter zu einem Thema ein paar Zuschriften bekommt von verschiedenen Leuten, gar nicht viele, dann wird das hochgerechnet und dann sieht es so aus, als ob es wirklich eine Masse ist. Und die Wahrheit ist, es gibt viele Christen und Menschen in unserem Land, die das gar nicht so normal finden. Das ist nicht nur ein Bluff. Unsere Stimme ist nur nicht sehr laut in Deutschland. Es gibt auch andere Länder auch in Europa, da ist die Stimme der Christen viel lauter. Gott möge uns Gnade geben, dass unsere Stimme lauter wird und unsere Stimme gehört wird und wir wirklich Position beziehen für das, was gerecht und heilig und wahr ist. Amen. Dietrich Bonhoeffer sagt Folgendes und die Band kann sich auf den Weg nach vorne machen. Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht als schuldlos betrachten. Nicht zu sprechen ist sprechen und nicht zu handeln ist handeln. Das ist, um was es geht. Wir wissen, dass ungeborenes Leben Leben ist. Sprüche sagt, ihr müsst euren Mund auftun für die Hilflosen, für die, die keine Stimme haben. Und wir wollen, dass wir als Leib Christi, dass unsere Stimme viel mehr gehört wird. Warum? Zum Wohl von ungeborenem Leben, zum Wohl von Müttern, zum Wohl für unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft braucht diese Kinder. Es hat zutiefst auch was mit der Würde der Frau zu tun. Man sagt, dass global gesehen die meisten Kinder, die ihr Leben verlieren, sind Mädchen. Es hat zutiefst mit der Würde der Frau zu tun, für ungeborenes Leben zu kämpfen. Es sind Kinder, die nicht gesund sind. Menschen, die sagen, ja, die inklusiv denken, wunderbar, das beginnt im Mutterleib. Das beginnt dort, dass Kinder, die vielleicht nicht gesund sind, das Recht haben zu leben, geliebt zu werden und groß zu werden. Psalm 139, du kannst schon ein bisschen spielen. Das, was wir gelesen haben von Johannes dem Täufer und Jesus, das gilt für jeden Einzelnen von uns. In dem Augenblick, wo du in deinem Mutterleib empfangen wurdest, bist du vor Gott präsent, sogar schon davor. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt habe ich dich schon gekannt. Das ist eine Wahrheit für Lebensrecht heute. Aber es ist eine Wahrheit für dein und mein Leben. Psalm 139. Du hast mich, sagt der Psalmist, mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, dieses Wort hier ist Urform. Wörtlich steht da eine noch ungeformte Masse, man kann es übersetzen als Embryo. Als ich gerade noch entstand, als ich noch ein Embryo, als ich eine Masse, die noch ungeformt war, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch, kann übersetzt werden, Register, rechtliches Dokument, in deine Schriftrolle hineingeschrieben. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Das ist, was Gott über jeder Person, die empfangen wird, denkt. Unzählige, gute, vollkommene, wunderbare Gedanken. Über dir, über mir, über allen, die kommen sollen, über allen, die ihr Leben verloren haben. In 20 Sekunden stehen wir auf. Ich möchte, dass Leute heute einen Ruf für Gerechtigkeit bekommen, dass du eine Stimme wirst. Aber ich möchte auch, dass du weißt, dass du beabsichtigt bist und gewollt bist und tief geliebt bist. Und die einen, die sollen Feuer empfangen und Kühnheit und eine Stimme werden. Und die anderen sollen tiefen Trost und tiefe Versöhnung mit sich selbst erleben. Du bist so wunderbar gemacht und deine Seele soll es erkennen, wie wunderbar du bist. Amen. Ihr dürft alle mal aufstehen.